Ja, am Mittwoch nächste Woche ist für uns als Gemeinde ein besonderer Gebet- und Fastentag angesetzt, weil wir nächsten Freitag Älteste berufen wollen. Und die Frage an dich, die ich dir stellen will, ist, wie geht es dir dabei, wenn wir als Gemeinde zusammen fasten wollen in dieser besonderen Woche? Hast du schon mal gefastet oder wäre das etwas ganz Neues für dich? Oder ist der Gedanke, auf zwei Essen zu verzichten, allein schon so schrecklich, dass dir jetzt schon ganz anders wird? Und du sagst, das sollen gerne andere machen, damit habe ich nichts zu tun. Ich komme am Freitag und wähle meine Ältesten und mehr kann ich dazu nicht beitragen. Fasten ist ein Thema, das so ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Zumindest gehe ich von mir aus und ich weiß nicht so sehr, wie andere damit umgehen, aber wenn ich so in die allgemeine Christenheit schaue und was auch andere so sagen, dann kann man schon davon ausgehen, dass das Fasten ein Thema ist, was aus der Mode gekommen ist. Obwohl Christen über die vergangenen Jahrhunderte diese Praxis eigentlich wichtig genommen haben und sie praktiziert haben, ist es jetzt in unserer Zeit irgendwo nicht mehr so aktuell. Das Fasten war immer verbunden mit einer ernsthaften Suche nach Gott. Ihn zu fragen, seine Wege zu erkennen, mehr von ihm zu empfangen. Und vielleicht liegt möglicherweise hierin der Niedergang vom Fasten. Und Edward Farrell hat gesagt, wenn das Empfinden für Gott abnimmt, verschwindet auch das Fasten. Und wenn man das Fasten in deinem Leben, wie oft du schon gefastet hast, anschaut und es vergleicht mit deinem Suchen und deiner Sehnsucht nach Gott, könnte man vielleicht eine Antwort bekommen, wie es steht um deine Sehnsucht nach mehr von Gott. Ich glaube, es liegt das Problem darin, dass wir gelernt haben, den Hunger unserer Seele zu stillen mit all den möglichen Dingen, die das Leben uns hier so bietet. Und wir sind nicht mehr hungrig nach Gott, weil wir uns so vollschütten mit anderen Dingen. Und John Piper, der ein wunderbares Buch geschrieben hat zum Thema Fasten, er drückt es so aus, wenn wir kein starkes Verlangen mehr nach der Herrlichkeit Gottes haben, liegt es nicht daran, dass wir zu viel davon getrunken haben und gesättigt sind. Es liegt daran, dass wir zu lange vom Tisch dieser Welt genascht haben. Unsere Seele ist gefüllt mit kleinen Dingen und da ist kein Platz für das Große. Wie sieht es aus mit dem Verlangen deiner Seele? Und wie stillst du den unstillbaren Hunger und den Durst, den jeder Mensch in sich trägt? Und jeder muss ihn irgendwo stillen. Und diese Welt bietet uns so viele Möglichkeiten, dass das Verlangen in uns nach Gott abstumpft und wir es füllen mit anderen Dingen. Und wir machen heute weiter mit einer Predigt aus der Predigtreihe durch, so Abschnitte aus dem Lukas-Evangelium und gelangen dabei heute, wie es passt, in der nächsten Woche am Mittwoch das Fasten zu einem Text, der über das Fasten redet. Und dort in Lukas 5, nach der letzten Predigt haben möglicherweise einige mehr. Ich höre das Blätterrauschen, es ist ein sehr schöner Klang für mich. Für die anderen, die das keine Bibel dabei haben, hört einfach zu. Es ist kein komplizierter Text. Ich lese aus Lukas 5, Verse 33 bis 39. Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus sprach zu ihnen: Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen und niemand, Der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Und was ich heute Morgen für ein Ziel habe, ist mit dieser Predigt, ist, dich einfach zu informieren und zu belehren, was das Fasten so in sich trägt. Vielleicht hast du noch nie etwas darüber gehört. Du bist vielleicht junggläubig und weißt, Fasten, das macht man in der katholischen Kirche und die Muslime, die fasten am Ramadan. Aber dann möchte ich dir heute Morgen erzählen, dass echte Nachfolger Jesu auch fasten können und dürfen oder wenn nicht sogar sollten. Und deswegen werde ich heute einige Fragen beantworten über die Fragen zum Beispiel, was ist überhaupt Fasten? Welche Formen vom Fasten gibt es? Was sind falsche Motive beim Fasten? Wie sieht das Fasten überhaupt in der Bibel aus? Und dann am Ende die Begründung, die Jesus hier liefert fürs Fasten. Und mit der werden wir dann abschließen. Also dort lesen wir im Text, sie aber sprachen zu ihm. Und es wird hier für uns nicht ganz klar, wer sind denn diese sie, also diese Leute, die ihm da ansprechen. Dieser Text findet sich auch in den anderen Evangelien, Markus und Matthäus. Und dort sind es die Jünger vom Johannes, die zu Jesus gehen und sagen, hey Jesus, wir fasten und die Jünger der Pharisäer fasten, was ist mit deinen Jüngern? Hier sieht es irgendwie ein bisschen anders aus. Für den Lukas war das wahrscheinlich nicht wichtig, genau zu definieren, wer Jesus fragt. Lukas ist einfach wichtig, dass diese Frage Jesus angetragen wird, als ein Vorwurf, und hier ist es noch nicht mal eine Frage, aber der Vorwurf selber trägt in sich und erwartet eigentlich eine Antwort. Also da sind Menschen aus einer Menschengruppe, die wenden sich an Jesus und sagen, Jesus, wir haben folgendes Problem. Deine Jünger fasten nicht, die essen und trinken, aber die Jünger von Johannes und die Jünger von den Pharisäern, die fasten. Und das heißt, wir können hier gleich erkennen, dass das in der damaligen Zeit das Fasten ein Thema war, was die Menschen bewegt hat. Das war Teil ihres Lebens. Die Jünger, die fasten oft und beten viel. Und die Jünger, die Pharisäer, die fasteten auch viel. Und deswegen müssen wir uns hier zuallererst mal die Frage stellen, was ist Fasten überhaupt? Fasten ist im Einfachen gesagt der Verzicht auf Essen für geistliche Zwecke. Ganz einfach, das Verzichten auf Essen, um geistliche Dinge zu erreichen. Es ist also anders als das Heilfasten. Vielleicht meintest du das, dass Millionen fasten, weil ansonsten Millionen fasten, möglicherweise, weil sie ein bisschen heil werden wollen. Und das gibt es, aus gesundheitlichen Gründen zu fasten. Meine Mutter ist gerade im Krankenhaus und sie darf nicht essen. Das ist auch ein Fasten. Es gibt auch das politische Fasten, dass Menschen in den Hungerstreik treten, um gewisse Dinge zu erreichen. Aber das christliche Fasten ist ein Fasten wegen geistlicher Absichten, ganz einfach mal formuliert. Und es gibt verschiedene Formen von Fasten. Da ist zum einen das normale Fasten, das bedeutet kein Essen, aber Wasser trinken. So viel können wir hier sagen. Kein Essen, aber Wasser trinken. Und für gewöhnlich ging das so einen Tag lang. Ja? Also die Pharisäer, die fasteten Montag und Donnerstag und das an einem Tag. Und das ist das normale Fasten. Und dieses normale Fasten wollen wir auch am Mittwoch angehen. Dienstagabend die letzte Mahlzeit und dann am nächsten Abend, am Mittwochabend kannst du das Fasten dann brechen. Das heißt, du hast verzichtet auf zwei Mahlzeiten, Frühstück und Mittag und hast dadurch einen ganz normalen Fastentag absolviert. Aber es gibt auch das absolute Fasten. Das ist eher nicht so sehr zu empfehlen, aber wir finden es in der Bibel, zum Beispiel in der Geschichte von Esther. Da war das Volk in ziemlich großer Not und Esther sagt dem Mardochai, befiehle dem Volk, 3 Tage lang nicht zu essen und nicht zu trinken. Das absolute Fasten. Das ist dann aber auch die Schmerzgrenze. Länger wie 3 Tage sollte ein Mensch ohne Essen und Trinken nicht auskommen. Paulus, als er gläubig wurde und diese Erfahrung gemacht hat mit Gott, war er auch 3 Tage ohne Essen und Trinken. Und wir haben 2 Beispiele in der Bibel von absolutem Fasten, was wir nur übernatürlich erklären können, dass Mose, der 40 Tage auf dem Berg war ohne Essen und Trinken und Elia ebenso. Aber Jesus selber, von dem ich dachte, er wäre auch ohne Trinken, aber wir lesen nicht, dass Jesus nicht getrunken hat, als er 40 Tage in die Wüste geführt wurde, wie wir es letzte Woche in der Predigt gehört haben. Jesus hat wahrscheinlich schon getrunken. Und dann gibt es das Teilfasten. Es ist das Fasten, wo wir auf eine bestimmte Art von Speise verzichten, zum Beispiel auf die Süßigkeiten oder auf Fleisch oder auf Alkohol. Das ist ein gewisses Teilfasten. Und Martin Lloyd-Jones, der auch eine Predigt über das Thema gehalten hat, er sagte, dass das Fasten auch nicht nur auf das Essen und Trinken beschränkt werden darf. Fasten sollte eigentlich alles beinhalten, das normalerweise in sich legitim ist, aus bestimmten geistlichen Gründen aber unterlassen wird. Und da kann man in unserer Zeit vor allen Dingen denken an den Konsum von Medien, Internet, tagelang, stundenlang surfen. Wir können das mal zurückstellen und den Facebook-Account Ade sagen. Wir können mal den Fernseher auslassen in der nächsten Woche. Wenn du sagst, am Mittwoch kann ich nicht fasten, ich habe einen schweren Arbeitstag, hey, dann faste doch in der Weise, dass du abends die Zeit vor dem Fernseher auslöscht und dir diese Zeit nimmst, um zu beten. Oder faste, indem du den Konsum von Büchern zurückschraubst oder deine geliebte Musik einfach mal auslässt. Also es gibt auch andere Formen zu fasten als das Nicht-Essen. Aber das Verzicht auf Essen ist die hauptsächliche Form und die auch Jesus hier zuallererst meint. Und wir sollten natürlich auch sprechen über falsche Motive beim Fasten. Als Jesus über das Fasten sprach in Matthäus 6, da waren die Pharisäer diejenigen, die gefastet haben, um bei den Menschen angesehen zu werden. Die haben sich sogar so verhalten, damit jeder wusste, hey, der fastet gerade. Und sie haben diese Tage gewählt, wo Markttage waren, damit auch möglichst viele Menschen diese Pharisäer sehen konnten. Und sie haben deswegen gefastet, um Lob und Anerkennung bei den Menschen zu bekommen. Und das ist falsch. Gott sagt, du bekommst Lohn von Gott. Posaune es nicht raus, ich faste heute, ich bin ein super frommer Christ. Ich meine, das widerspricht auch nicht dem, dass wir am Mittwoch zusammen fasten. Das ist es nicht, ja. Wir dürfen zusammen fasten und andere dürfen das auch wissen. Aber warum du fastest, ist wichtig und es darf nicht getrieben werden von der Motivation, ich möchte besser dastehen vor den anderen und frömmer scheinen. Und als anderes falsches Motiv ist, dass wir meinen, wir würden uns damit etwas verdienen bei Gott. Gott wird mich bestimmt ganz toll anschauen und er wird mir bestimmt einige Extrapunkte im Himmel verpassen, wenn ich jetzt faste und wenn ich das vielleicht sogar zu einer Regelmäßigkeit mache. Also das sind falsche Motive, die uns hier nicht antreiben dürfen. Und so wollen wir kurz mal einen Streifzug machen durch die Bibel, wo vom Fasten auch besonders im Alten Testament immer wieder die Rede war. Im Grunde hatten die Juden eigentlich nur einen Fastentag von Gott verordnet und das war das Fasten am großen Versöhnungstag. Das finden wir in 3. Mose 16 beschrieben, der Tag vom Yom Kippur. Dort sollte das Volk sich demütigen und fasten und daran erinnern, dass Gott Erlösung schenkt und dass Gott sich versöhnt mit diesem Volk. Das war der einzige von Gott angesetzte Tag. Nachdem das Volk aus Babylon zurückgekehrt war, richteten sich noch andere Fastentage ein, wie ein jährliches 4-Tage-Gedenken an den Fall von Jerusalem. Fasten behinderte im Alten Testament eigentlich immer so den Ausdruck von Buße. Der Ahab, dem Gott Gericht versprochen hatte, er tat Buße und fastete. Das Volk in Ninive, denen Gericht versprochen wurde, die taten Buße und fasteten. Das Fasten hatte auch immer den Ausdruck von Klagen gegenüber Gott und von einem Schrei um Hilfe. Da ist ein Volk, das bedrängt war von den Feinden und in 2. Chronik 20 lesen wir, wie ein ganzes Volk sich dahin begab zu fasten. Die Pharisäer fasteten, wie ich schon gesagt habe, 2 Tage die Woche. Und es konnte aber, wie ich auch gesagt habe, manchmal länger gehen, wie 3 Tage im Buch Esther oder 3 Wochen, die Daniel fastete. Und dann kommen wir in das Neue Testament und dort finden wir ehrlich gesagt nicht mehr so viele Erwähnungen von diesem Thema. Wir sehen zum einen, dass Jesus in die Wüste geführt wurde und dort 40 Tage nicht gegessen hatte. Und eine der großen Versuchungen, die Jesus erlebt hatte, war die, dass der Satan zu Jesus kommt und sagt, hier sind Steine, du kannst daraus doch Brot machen. Und Jesus hat für uns diesen Sieg errungen und konnte für uns zum Erlöser werden, weil er dieser Versuchung nicht verfallen ist, sondern weil er weiter gefastet hatte, weil er dem Teufel die Antwort gegeben hat, es geht nicht darum, dass ich jetzt satt werde, sondern es geht darum, dass ich von Gott alles empfange. Der Text, der da gebraucht wird und den Jesus zitiert, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht, bezieht sich auf einen Text aus dem 5. Buch Mose. Und dort trat Gott als derjenige auf, der das Volk versorgt hat mit Manna. Und es ging damals auch nicht um das Manna, sondern um Gott selbst, der sich diesem Volk gab. Und Jesus sagt dann hier zum Teufel, es geht nicht darum, dass ich satt werde, sondern es geht darum, dass ich von Gott empfange, was ich brauche. Und Gott stillt meine tiefsten Bedürfnisse. Und so konnte er diesem Feind dort entgegentreten, auch indem er das Fasten nicht brach, als er versucht wurde zu essen. Und dann gibt es diese eine Erwähnung in Matthäus 6 in der Bergpredigt, nur einige Verse vor diesem berühmten Vater Unser. Dort spricht Jesus über 3 Teile des christlichen Lebens. Zum einen ist es dort das Almosen geben, also das Geben an andere, an Arme, das wir in der richtigen Weise tun sollen. Dann ist es das Beten, wie wir gerade gebetet haben. Und dann ist es dort die richtige Praxis des Fastens. Und was für uns dort wichtig ist, ist, dass Jesus sagt, wenn ihr fastet. Jesus sagt nicht, ihr sollt fasten, sondern er geht einfach davon aus. Er sagt auch nicht, falls ihr fastet, so als Option. Nein, er sagt, dass wir es tun werden. Es ist für uns jetzt kein Gebot, aber irgendwie eine Selbstverständlichkeit, wenn man dort in Matthäus 6 das nachliest. Diesen Text, den wir jetzt uns anschauen, den werden wir später behandeln. Aber dann finden wir Fasten noch in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 13 war es die Gemeinde in Antioch, die wusste, hey, wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen. Wir müssen irgendwie weiterkommen mit unserer Gemeinde. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir Gott und seine Führung erleben wollen. Und dann lesen wir, dass sie anfingen zu beten und zu fasten und Gott zu lobpreisen. Und sie wollten von Gott Führung empfangen für die weiteren Schritte. Und Gott zeigte es ihnen dann auch. Und so wurden dann Saulus und Barnabas ausgesandt, um eine Mission zu beginnen und Gottes Reich weiter auszubreiten. Und Paulus selber hat dann selber gefastet, als er gläubig wurde. Und in 2. Korinther 11 finden wir Paulus, der davon schreibt, dass er in vielen Fasten für den Herrn gelitten hat. Und das sind eigentlich so die ganzen Erwähnungen im Neuen Testament. Und zugegeben könntest du sagen, hey, das ist mir viel zu schwach. Ich werde doch nicht fasten wegen 2, 3 Erwähnungen. Und du könntest sagen, hey, das ist nicht direkt befohlen. Und da sage ich, gebe ich dir ganz doll recht. Die Bibel sagt nicht, du sollst fasten, wie sie andere Dinge befiehlt, nämlich du sollst beten. Aber ich frage mich, ob wir nicht dennoch neben dem, was wir dann doch finden, lernen können, wie und ob wir fasten sollen. Und dann ist hier jetzt interessant, und wir gehen jetzt wieder zurück in den Text, da waren die Jünger Jesu und Jesus, der nicht gefastet hat, der hat gegessen und getrunken mit seinen Jüngern. Und jetzt ist die Antwort interessant, die Jesus gibt und die für uns eigentlich die Antwort ist, warum wir fasten sollen, was hinter dem Fasten steckt, nach Jesu Definition. Und Jesus aber sprach zu ihnen, Vers 34, ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Das müssen wir uns mal reinziehen, was das damals für eine Bedeutung in sich trug. Hier steht ein einfacher Mann aus Galiläa auf und sagt, hey, Moment mal, hier geht es um etwas viel tiefer liegendes. Hier ist der Bräutigam und die Hochzeit hat angefangen. Und es ist ein absolutes No-Go, dass diese Hochzeitsgäste jetzt fasten, wo der Bräutigam da ist und wo eine neue Zeit angefangen hat. Für die Juden, das war damals etwas ganz Besonderes. Gott hatte sich im Alten Testament immer wieder als der vorgestellt, der sich verloben will mit dem Volk Israel, der Bräutigam sein will für dieses Volk. Und Gott hatte ja immer jemanden verheißen, einen Messias, der da kommen wird und der genau das machen wird, nämlich Gott und sein Volk wieder zusammenbringen wird. Und jetzt sagt Jesus in einer ganz versteckten Art und Weise, Moment, hier hat gerade etwas begonnen. Der Bräutigam ist da. Eine neue Zeit hat angefangen. Und jetzt ist auf keinen Fall die Zeit zu fasten. Fasten war ja damals mehr ein Leidtragen. Und in Matthäus 9 spricht Jesus auch genau diese Worte aus. Es geht jetzt nicht, dass die Gäste Leid tragen. Das heißt, als der Bräutigam da war, als diese sehnsüchtige Hoffnung Israels endgültig erfüllt war in dem Kommen von Jesus, gab es keinen Grund, Leid zu tragen und zu klagen und zu hoffen und sich zu sehnen, sondern er war ja jetzt da. Und all das Fasten, all das Sehnen des Volkes Israel hatte sich ja immer ausgestreckt nach diesem Kommen. Und für uns ist das auch ganz klar, wenn wir an eine Hochzeit denken, ist ein absoluter Widerspruch, dass jemand auf eine Hochzeit geht und fastet und leidet und die anderen anschaut, wie sie essen. Nein, auf einer Hochzeit soll man feiern und fröhlich sein und hat auch allen Grund dazu, weil die Hochzeit ja etwas Fröhliches ist und etwas ein Grund ist zum Feiern. Und deswegen sagt Jesus hier diesen Punkt und meint, hey, hier hat was Neues begonnen. Und da kann man bestimmt nicht Leid tragen und trauern, sondern jetzt ist Zeit, sich zu freuen. Aber das Interessante ist, diese Zeit währte ja nicht lang. Diese Zeit währte nur noch 3 Jahre. Dann war dieser Bräutigam von ihnen genommen. Und genau das ist ja das, was Jesus dann sagt. Solange der Bräutigam bei ihnen ist, gibt es keinen Grund. Es gibt nur Grund, sich zu freuen und fröhlich zu sein. Und dann sagt Jesus in Vers 35, es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Also, das ist hier Jesu Antwort. Wann werden die Jünger fasten? Wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird. Und es gibt einige, die meinen, ja, das war in diesen Tagen, wo Jesus im Grab war. Aber ich glaube, nein, es ist die Zeit, wo Jesus, nachdem er hier auf der Erde sein Werk vollbracht hatte, mit den Wolken in den Himmel auffuhr. Und jetzt war er und jetzt ist er nicht mehr da. Er ist von den Jüngern damals weggenommen und für uns ist er auch nicht da. Er ist einfach nicht da. Die Hochzeit, die begonnen hatte, die ist noch nicht vollendet. Da hat etwas begonnen, aber dieser Bräutigam ist kurz vor dem Hochzeitsmahl, kurz vor dem Höhepunkt der Hochzeit, in unserem Bild gesprochen vielleicht kurz bevor er den Altar erreicht, da verschwindet er. Und die Hochzeit findet irgendwie ein abruptes Ende erstmal. Und jetzt sind da die Jünger als die Hochzeitsgäste und jetzt sind da wir, die wir warten, dass diese Hochzeit irgendwie irgendwann ein Ende findet. Und diese Hoffnung, die begonnen hat mit der Erscheinen des Bräutigams, irgendwann erfüllt wird. Und darum geht es. Jesus meint hier, etwas hat angefangen und ein Funke Hoffnung ist in jeden der Jünger hineingelegt, aber die Hoffnung muss irgendwann erfüllt werden. Und das sagt er dann, und in dieser Zeit, in dieser erwartenden Zeit, dann werden sie fasten. Und im Grunde genommen, so drückt es John Piper aus, Fasten ist eigentlich ein Hungern nach Gott. Es ist sozusagen der Ausdruck eines Heimwehs nach Gott. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Wir haben schon einiges von Gott empfangen. Er lebt in uns und er ist da. Und wir erleben ihn in der Gemeinschaft. Aber da gibt es ein Sehnen und ein Heimweh. Und wer Heimweh kennt, der weiß, man ist nicht zufrieden. Man fühlt sich vielleicht zu Hause da, wo man ist. Aber trotzdem gibt es da diesen Schmerz und dieses Ich will nach Hause. Und genau darum geht es. Und was wir durch das Fasten dann ausdrücken ist, so sehr, oh Gott, so sehr verlange ich nach dir. Ich lasse die Speise fahren und drücke dir damit aus, du bist mein Verlangen. Ich möchte den Hunger, der leiblich jetzt in mir steckt, als ein Bild sehen für den geistlichen Hunger, den ich nach dir habe. Gott, ich hungere nach dir. Und ich bitte dich, erwecke du noch mehr von diesem Hunger und still du diesen Hunger. Das ist eigentlich das, was wir zum Ausdruck bringen durch dieses Fasten. Und wenn wir eigentlich nicht fasten und wenn wir keinen Hunger eigentlich empfinden nach Gott und kein Heimweh haben, dann liegt das daran, dass wir uns so sehr eingerichtet haben in dieser Welt. Uns geht's ja wirklich gut, sage ich mal. Wir haben eine Arbeit und viele von uns haben ein schönes Haus und wir gehen in Urlaub und wir haben immer ganz tolle Sachen zu essen und wir haben liebe Freunde und ein tolles Auto. Hey, wieso sollten wir uns nach Gott sehnen? Das Leben bietet uns so viel. Und genau hier liegt das Problem, dass wir zufrieden werden mit den Dingen, die Gott uns gibt. Er ist der Geber von all den guten Dingen, auch von dem leckeren Essen, was wir gleich essen werden. Aber er möchte als derjenige erkannt werden, der diese Dinge gibt und der vor allem unsere tiefsten Sehnsüchte stillen will. Und so drücken wir das aus. Gott, wir sind hungrig nach dir. Und was Jesus dann hier noch sagt, und das ist ja hier dann genau der Punkt, wenn der Bräutigam von uns genommen ist, werden wir fasten. Jesus befiehlt es uns nicht, aber er prophezeit es. Und er sagt voraus, das werden wir tun. Jetzt kannst du sagen, ist nichts für mich. Dann sagst du, Jesus, das, was du vorausgesagt hast, das gilt für mich bestimmt nicht. Ob du das tun willst, ich habe mich entschieden, ich will das nicht tun. Ich möchte Teil dieser Voraussage sein, dass Jesus gesagt hat, sie werden fasten. Danny wird fasten, weil ich nicht bei ihm bin. Jetzt könntest du sagen, hey, eigentlich ist das doch nicht richtig. Jesus ist doch bei uns. Dann sage ich dir, ja, du hast recht. Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat uns seinen Geist gegeben und durch ihn lebt er in uns. Und das ist etwas wirklich Kostbares. Aber, und ich glaube, die Qualität der Gegenwart Jesu, der persönlichen Gegenwart Jesu, ist nochmal eine andere. Und Paulus selber, er spricht davon in 2. Thessalonicher und auch im Philipperbrief, drückt er aus, dass er sich danach sehnt, mit Jesus in Begegnung zu sein. Er möchte aus dieser Welt rausgenommen werden, um Jesus zu begegnen. Und er sagt in 2. Korinther 5, Vers 8, er möchte mit der Behausung aus dem Himmel bekleidet werden, um beim Herrn zu sein. Also das ist etwas, was noch einmal die Qualität unserer Beziehung zu Jesus steigert. Und dieser Jesus ist jetzt nicht da. Und was wir tun ist, indem wir fasten, ist, wir drücken diese Sehnsucht aus. Und dieses Verlangen und diesen Schmerz auch, den wir empfinden. Jesus ist von uns genommen und wir erwarten ihn. Das ist christliche Hoffnung, ja? Und das finden wir auch immer wieder beschrieben im Neuen Testament, dass echte Christen auf Jesus warten. Und dass sie warten. Und ich frage dich und ich frage mich, wie sehr warten wir noch auf diesen Jesus? Wie sehr hoffen wir auf die Begegnung mit ihm? Als ich heute Morgen so spazieren ging auf dem Feld um 7 Uhr morgens, da sah ich so am Horizont im Osten die Morgenröte. Und sie war für mich eigentlich so ein wunderbares Bild von dem, was schon da ist, nämlich das Licht des Morgens bricht an und es ist doch noch nicht da, nämlich die Sonne und die Herrlichkeit, die diesen Tag jetzt so erfüllt. Darauf warten wir noch. Und das ist hier, was Jesus sagt: Leute, ihr werdet Heimweh haben. Ihr werdet euch nach mir sehnen und ihr möchtet diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen, indem ihr verzichtet auf Speise und sagt: Jesus, ich möchte dich so sehr. Du bist mir so viel wert, dass ich für einen Moment, für einen Tag darauf verzichte. Und ich bitte dich, füll du mich mit allem, was ich brauche. Und dann geht das hier weiter und dann gebraucht Jesus ein Bild, sozusagen zwei Bilder, um etwas zu beschreiben von der Unmöglichkeit, dass die Jünger jetzt fasten. Das alte System, sogenannt das alte Fasten im Judentum, wurde ersetzt und ist hier jetzt im Bild gesprochen sozusagen ein altes Kleid oder ein alter Weinschlauch. Das ist das System, was da war. Und jetzt sagt Jesus, jetzt ist ein neues System angebrochen, eine neue Zeit ist da, sozusagen neuer Wein und ein Lappen von einem neuen Kleid sind die Dinge, die jetzt da sind. Und diese Dinge sind, dass der Messias gekommen ist und den Tod besiegt hat und Erlösung möglich gemacht hat und auferstanden ist vom Tod und aufgefahren ist in den Himmel und die Hölle ist verschlossen für uns und wir haben eine Hoffnung. Das alles sind die Dinge, die Jesus gebracht hat und von denen er sagt, wegen diesen Dingen ist es unmöglich, diesen neuen Wein mit all den kostbaren Dingen hineinzutun in das andere und es zu vermischen. Es würde kaputt gehen und verschwendet werden. Und deswegen sagt Jesus hier, neuen Wein füllt man nicht in alte Schläuche. Also diese Schläuche damals, die waren gemacht aus Leder, aus Schafsleder oder Ziegenleder und der Hals von diesem Schlauch, das war der Hals vom Tier. Man hat das Fell oder das Leder dann entsprechend bearbeitet und zusammengenäht und Wein reingefüllt und mit der Zeit hat der junge Wein fermentiert und das Leder dehnt sich aus. Und ein alter Schlauch hat irgendwann seine Dehnbarkeit erreicht und wird brüchig und spröde. Und man kann auf keinen Fall neuen Wein, der noch fermentiert und sich ausdehnt, in solch einen Schlauch reintun, der würde kaputt gehen. Und Jesus sagt, wir können diese Dinge nicht mischen. Hier ist etwas Neues angebrochen. Hier ist etwas von einer Hoffnung, die zurückschaut. Die Hoffnung im Alten Testament, die war immer gerichtet auf etwas, was noch vorne liegt. Eine Sehnsucht, die nicht erfüllt war. Ein Suchen und ein Verlangen. Und jetzt ist Jesus da und es hat schon etwas begonnen. Unsere Sehnsucht ist gestillt und wird irgendwann vollkommen gestillt werden. Und so lasst uns das auf jeden Fall im Blick behalten. Wir haben schon etwas, was wir in der Hand halten. Anders wie eine alte Frau, die auf den Messias wartete im Tempel und die fastete und betete. Wir fasten und beten nicht, weil wir auf jemanden warten, sondern wir fasten und beten, weil da einer da war und weil er wiederkommen wird. Und deswegen haben wir hier in unserem Leben eine Sehnsucht danach, Gott mehr zu erleben und ihn ganz neu zu erkennen. Und das ist im Grunde genommen der tiefer liegende Sinn vom Fasten. Es ist ein Ausdruck von einer Sehnsucht, von einem Heimweh, von Hunger nach Gott. Und jetzt vielleicht einige Tipps, wie du anfangen kannst zu fasten. Vielleicht hast du es noch nie getan, vielleicht fürchtest du dich davor. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Ich kann dir nur empfehlen, beginne in kleinen Schritten. Also fang nicht gleich an mit einem 40-Tage-Fasten, wie Jesus es getan hat, sondern beginn in kleinen Schritten. Vielleicht mit einer Mahlzeit, vielleicht bist du auch gleich so mutig und machst mit am Mittwoch und verzichtest auf das Frühstück und auf das Mittagessen. Wichtig ist aber dabei, dass du trinkst. Beachte, dass es Kopfschmerzen geben wird, die sind normal. Du bist dadurch nicht krank und musst auch nicht gleich zum Arzt rennen. Kopfschmerzen beim Fasten sind normal, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Wichtig ist, zu trinken Und dann erwarte dir auch nicht zu viel, dass du meinst, auf einmal super geistliche Erfahrungen zu machen. Ich habe einmal 3 Tage gefastet und dachte, Mensch, wenn ich das mache, ich fliege bestimmt auf Wolken, wo ich nie zuvor war. Und am Ende war ich total ernüchtert. Das ist nicht so, dass wir ganz besondere Dinge erwarten. Wir bleiben hier auf der Erde und erleben Gott. Deswegen beginne in kleinen Schritten, setze dir ein Ziel. Was möchtest du? Ich weiß vom Pastor, als er jetzt in der Frage war, möchte Gott ihn weiterführen in eine andere Gemeinde, hat er darum gerungen und Gott um Führung gebeten. Und das können wir. Zuerst war da natürlich die Sehnsucht, Gott, ich möchte mehr von dich, von dir, und ich möchte deine Führung erleben. Und deswegen setze dir zum Ziel, was möchtest du damit? Am Mittwoch zum Beispiel bete Gott und sage ihm, Gott, ich verzichte so aufs Essen. Ich möchte, dass du am Freitag groß handelst und zeigst, welche Brüder du als Älteste berufen willst. Und das drückst du damit aus, dass er, ich möchte das so sehr, dass ich auf Essen verzichte, Gott. Setze dir Ziele dafür. Ich glaube, wir müssen wieder neu dahin kommen, unsere Sehnsucht nach Gott und unser Empfinden für Gott dadurch auch zu steigern, dass wir sagen, hey Gott, ich verzichte mal aufs Essen. Charles Haddon Spurgeon, er hatte mit seiner Gemeinde immer wieder Fastentage angesetzt und er sagte, unsere Fasten- und Gebetszeiten sind in der Tat große Tage. Nie steht das Himmelstor weiter offen, nie sind unsere Herzen der Herrlichkeit näher als dann. Und möchten wir das? Möchten wir eine Gemeinde sein, die hungert nach mehr von Gott? Möchten wir eine Gemeinde sein, die sich sehnt nach Erweckung? Gott, komm und tu großartige Dinge in der Gemeinde. Komm und verbinde uns wieder. Mach du uns eins. Bring du uns auf eine Spur. Bring uns dahin, dass dein Name wieder geheiligt wird und dass dein Reich gebaut wird durch unsere Gemeinde und durch mich. Das bringen wir zum Ausdruck, zum Fasten. Und ich wünsche mir, dass wir wieder neu dahin kommen, nach Gott zu hungern. Und dass wir diese abstumpfenden Dinge in unserem Leben einfach mal außen vor lassen und uns in Frage stellen. Und du kannst dir jetzt auch die Frage stellen, hungere ich wirklich nach Gott? Verlange ich nach ihm? Und wenn nicht, warum nicht? Was sind die Dinge? Vielleicht bist du ein Mensch, der noch nie Gott kennengelernt hat. Du weißt gar nicht, wer er ist. Und du hast irgendwo in dir so eine Sehnsucht. Und du hast sie versucht, überall zu stillen. Und du bist jetzt hier, weil du gemerkt hast, du kannst diese Sehnsucht in dir nicht stillen. Dann sage ich dir, es gibt einen, der sie stillen kann. Das ist Jesus. Er hat es gesagt. Wer von mir ist, wer mir begegnet, den wird nicht mehr hungern und dürsten in Ewigkeit. Und das kannst du erleben. Als Mensch, der noch nicht glaubt. Und als Christ, der vielleicht leidenschaftlich für Gott gebrannt hat. Und das ist lange erloschen. Du kannst wieder neu dahin kommen. Und dieser Hunger kann neu aufbrechen. Beginn doch damit. Und drücke Gott diesen Hunger aus und diese Sehnsucht. Und sag, komm Gott in mein Leben. Ich möchte dich mehr erleben. Und ich möchte die anderen Dinge fahren lassen. Möge Gott uns dabei helfen. Lass mich nochmal beten. Ja, lieber Vater, danke dir, dass du es bist, von dem wir leben und der die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens stillen will. Aber wie leicht gelangen wir dahin, dass wir die guten Gaben, mit denen du uns beschenkst, sei es das Essen, sei es der Reichtum, sei es all die netten Dinge, die wir sonst haben, die lullen uns ein und wir vergessen dich dabei. Und ich bete um Vergebung in meinem Leben, ich bete um Vergebung für uns alle, dass wir dich vergessen haben, mitten in unserem Leben. Und ich möchte mehr für mich um Hunger nach dir beten. Auch in dieser Gemeinde bete ich, dass wir eine Gemeinde werden, die hungert nach dir. Und du weißt um die Menschen, die dich noch nicht geschmeckt haben, die sich danach sehnen, dass der Schrei in ihrer Seele gestillt wird. Und du kannst das machen. Und du kannst das heute Morgen machen, dass Menschen zum ersten Mal begreifen, dass du die Sehnsüchte stillen willst, weil du gekommen bist in Jesus Und weil du die Schuld getragen hast und bezahlt hast, danke dir, Jesus, dass du uns einlädst. Danke dir, dass wir dich erwarten dürfen. Auch in dieser Woche, wenn wir am Mittwoch fasten, gib uns die Kraft und handle du auf wunderbare Weise. Amen.